Trauer, Kultur, Schock. Tod und Trauer in anderen Kulturen. Von Antonio Israel. Ich denke an ein ganz besonderes Erlebnis, das ich mit 20 Jahren in Nordkamerun hatte. Am Abend, es war schon eine Weile dunkel, saß ich im Schein einer Öllampe und korrigierte die Arbeiten meiner Schüler. Ich machte gerade ein freiwilliges Jahr an einer evangelischen Schule der kleinen Stadt Mukolo am Rande der Sahelzone. Da hörte ich aus dem Dunkel der Nacht die tiefen Bässe zahlreicher Trommeln. Männergesänge ertönten, Gemurmel von Menschenmengen. Ich wurde neugierig. Das Ganze schien nicht weit weg von meiner Hütte zu sein, also machte ich mich auf den Weg. Ein paar Hütten und Straßenzüge weiter fand ich die Gesellschaft. Man aß und trank, quatschte laut durcheinander. Die Stimmung war fröhlich, aber respektvoll. Man erzählte mir, dass der Häuptling des Stadtviertels verstorben war. Nun feierte man seine Beerdigung. 3 Tage und Nächte lang. Und da ich nun einmal da war, durfte ich auch mitfeiern. Wenn ich da an unsere Bestattungen in Deutschland denke. Die sind ja vergleichsweise kurz, still. Die Emotionen werden im Zaum und die Farbe in Schwarz gehalten. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich man den Tod eines Menschen und seine Bestattung begehen kann. Doch es gab noch mehr, was mir in Kamerun zum Thema Bestattung ungewöhnlich erschien. Manche Kameruner bevorzugten es, ihre verstorbenen Eltern weiterhin nah bei sich zu haben. Schließlich hatten diese das eigene Leben maßgeblich geprägt. Das wollte man wertschätzen. Also bestatteten manche ihre Eltern unter dem eigenen Ehebett. Rein technisch gar kein Problem bei Lehmhütten auf Erdboden. Ich wüsste nur nicht, ob ich da ruhig schlafen könnte. Ich hatte den Eindruck, Menschen, die ein hohes Alter erreicht hatten, mit denen man viel Zeit verbringen konnte, die einen besonders geprägt hatten, denen kam bei ihrer Bestattung und den Feierlichkeiten auch besondere Würdigung zu. Umgekehrt konnten Beerdigungen auch sehr knapp gehalten werden. So hörte ich von einem verstorbenen Baby, das ganz allein von seinem Vater, ohne großes Aufsehen, ohne Grabstein, ohne Zeremonie schlicht vergraben wurde. Dieser kleine Mensch hatte keine Gelegenheit, andere Menschen besonders zu prägen. Es gab zudem viele Kleinkinder und eine relativ hohe Kindersterblichkeit. Da war es keine außergewöhnliche Erfahrung, ein Kind zu verlieren. In Deutschland dagegen wird es als ausgesprochen schmerzhaft empfunden, wenn ein Kind stirbt. Die Anteilnahme und Betroffenheit des Umfeldes ist besonders hoch. Vermutlich auch, weil im Fokus liegt, was dieser junge Mensch alles nicht hat erleben dürfen. Bei der Beerdigung eines alten Menschen wiederum kann es in Deutschland passieren, dass nur eine Handvoll Trauergäste erscheint. Anders als in Kamerun vereinsamen alte Menschen auch mal. Die Betroffenheit hält sich, je älter umso eher, in Grenzen, weil es ja zu erwarten war, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Wir können das Versterben eines Menschen offensichtlich sehr verschieden wahrnehmen und diesem Ereignis unterschiedliche Bedeutungen geben. Gibt es überhaupt etwas Gemeinsames, was alle Menschen weltweit und kulturübergreifend gleich empfinden? Die Psychologen Dr. Margarete Stöbe und Dr. Henk Schut sehen vor allem 2 Prozesse, die weltweit bei allen Trauernden zu finden sind. Zum einen sei das die Erinnerung an den Verstorbenen, verbunden mit Schmerz über den Verlust und Dankbarkeit über die gemeinsame Zeit, aber auch mit Wut und Einsamkeit, vielleicht auch mit Schuldgefühlen. Zum anderen arbeitet der Hinterbliebene an einem Lebensweg, auf dem er ohne den Verstorbenen auskommen kann. Er fange wieder an mit der Arbeit, strukturiere seine Finanzen neu, ziehe um, nutze die freigewordene Zeit für neue Aktivitäten, nehme neue Rollen im sozialen Miteinander ein. Beide Prozesse, das Erinnern und das Loslassen, liefen nebeneinander her, wobei der Betroffene wie in einer Pendelbewegung mal mehr der Erinnerung, mal mehr dem neuen Raum gebe. Wie diese beiden Prozesse konkret zum Ausdruck gebracht werden, darin unterscheiden sich die Trauerkulturen. Welche Emotionen werden im Privaten und im Verborgenen gelebt? Welche Prozesse werden öffentlich und für alle sichtbar gemacht? Während es beispielsweise im westlichen Europa durchaus als angemessen empfunden wird, wenn ein Mensch nach dem Tod seines Partners ein ganzes Jahr lang dunkle Kleidung trägt, gilt es bei den Navajo-Indianern als unangebracht, länger als 4 Tage öffentlich zu trauern. Das neue Leben ohne den Verstorbenen soll schnell Raum finden. Auf Bali ist öffentliche Trauer sogar gänzlich unangebracht. Die Angehörigen lächeln bei der Bestattung, um ihre Trauer zu verbergen. Das heißt nicht, dass Trauer verboten wäre. Doch sie soll im privaten und geschützten Raum ihren Platz finden. Ganz anders verhält es sich in manchen arabischen Ländern. Dort gilt es als geboten, seine Trauer um den Verstorbenen öffentlich herauszuschreien. Gelegentlich werden sogar Frauen gegen Bezahlung engagiert, die die Trauernden mit ihren Schreien unterstützen. In einigen arabischen und auch jüdischen Gemeinschaften werden die Angehörigen tagelang kaum allein gelassen. Nachbarn und Verwandte kochen für die Trauernden. Der Verlust wird von einer großen, fast öffentlichen Gemeinschaft mitgetragen. In der deutschen Trauerkultur ist man dagegen eher zurückhaltend, Hinterbliebene in ihrer Trauer zu begleiten. Es gibt offensichtlich nicht den einen richtigen Weg, wie ich Abschied von einem verstorbenen Menschen nehmen kann. Grundsätzlich gilt, dass ich mich in meiner Trauer an den Ritualen und Gestaltungsformen meiner gewohnten Trauerkultur orientieren sollte. Gerade in den oft widersprüchlichen Emotionen der Dankbarkeit, der Schuld und des Loslassens entlasten mich festgesetzte Rituale. Sie bieten mir ein Geländer, an dem ich mich festhalten kann. Und doch hinterfragt mich der Blick über den eigenen Horizont auch hinsichtlich unserer christlichen Gemeinden und Familien. Nehmen wir angemessen Abschied von einem Menschen, der uns von Gott geschenkt wurde? Sind einige Stunden für Beerdigung und Trauerkaffee wirklich ausreichend, um von einem persönlich wichtigen Menschen gemeinsam Abschied zu nehmen? Oder könnte man als Familie sich doch die Zeit nehmen, einen oder gar mehrere Tage gemeinsam in alten Fotoalben zu stöbern und sich darüber auszutauschen, was einem dieser Mensch bedeutet hat? Findet die Freude über das ewige Leben durch Jesus Christus, an dem der Verstorbene Anteil hat, in der Trauerfeier wirklich ihren Platz? Darf Freude durch fröhliche Lieder, feierliche Kleidung oder Lachen zum Ausdruck gebracht werden? Gelingt es uns in der Gemeinde, Angehörige in ihrer Trauer angemessen zu begleiten, oder lassen wir sie allein? Welche Begegnungen würden helfen? Jesus Christus verändert Kulturen, auch unsere Trauerkulturen. So sind wir offen dafür, dass er mit seiner Liebe und seinen Maßstäben auch in unseren Umgang mit Abschied und Trauer hineinspricht.